Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im Herbst. Wir befinden uns im Wintersemester 2025/26. Es ist Oktober und Oktober ist erfahrungsgemäß auch schon die Erkältungs- und Krankheitszeit. Und deswegen bitten wir um eine kleine Entschuldigung, dass dieser Podcast ein wenig später erscheint als normalerweise. Wir haben es aber trotzdem noch geschafft, eine schöne Oktoberfolge für euch da draußen zu produzieren. Ich bin Sien.
Ich bin Daniel.
Und wir haben uns heute für unsere erste Folge in dieser neuen Staffel Musikgespräch 2025/26 einen Gast eingeladen, auf den wir uns lange schon freuen. Wir haben in der Vergangenheit schon mit ihm drüber gesprochen, wie toll das wäre, eine Podcast-Folge mit ihm zu machen. Und wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir heute Professor Dr. Martin Ulrich zu Gast haben. Hallo Martin.
Hallo Sien und Daniel, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Und das ist ja die Magie des digitalen Zeitalters. Daniel und ich, wir sitzen hier in Berlin und du, Martin, bist uns zugeschaltet, digital. Und für die Leute da draußen macht es wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied, ob wir in einem Raum sitzen oder in einem digitalen Raum nur zusammen sind. Martin, ich werde zu Beginn ein ganz bisschen was über dich erzählen und bitte korrigiere mich und ergänze das, was ich erzähle. Wir sind uns zum ersten Mal, wenn ich das richtig erinnere, begegnet auf einer Konferenz vom ICTMD, dem International Council for Traditions of Music and Dance. Und ich glaube, das D war damals noch gar nicht mit dabei, oder? Da hieß es, glaube ich, noch ICTM, International Council for Traditional Music.
Ja, das war die Übergangsphase.
Ja, und dann sind wir irgendwie immer in Verbindung geblieben, haben uns ein paar Mal getroffen. Und ich fand das immer total bemerkenswert und spannend, was du in Nürnberg an der Hochschule für Musik, wo du arbeitest, für Forschung betreibst und was du dort lehrst. Martin, für die da draußen, die ihn noch nicht kennen, ist nämlich Professor für interdisziplinäre Musikforschung mit Schwerpunkt, jetzt kommt es, Human-Animal Studies an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Und das wird heute auch unser thematischer Schwerpunkt sein, Musik und Human-Animal Studies. Martin, du bist Pianist, du hast Klavier studiert auf Diplom mit Schwerpunkt Diplom-Musikerziehung in Frankfurt am Main und du hast, so wie unser Podcast, auch eine Verbindung zu Berlin, weil du nämlich dann an der UdK Berlin studiert hast und später dann auch noch dort im Fach Musikwissenschaft promoviert hast.
So ist es.
Das ist natürlich schön, die UdK ist nicht weit von uns gelegen. Daniel wohnt in Schöneberg, ich bin in Moabit und die UdK ist, wenn man so einen kleinen Schlenker nach Westen dazwischen macht, so quasi dazwischen.
Genau.
Ja, und jetzt bist du seit wie vielen Jahren in Nürnberg auf der Professur?
Als Professor bin ich seit 2017 in Nürnberg tätig, sind also jetzt auch schon 8 Jahre. Und ja, ich denke, ich kann nachher noch ein bisschen mehr erzählen, wie ich da gestartet bin und wie sich das entwickelt hat. Aber aus Berlin weg bin ich tatsächlich schon seit 2009.
Da bin ich nach Berlin gezogen, 2009. Da haben wir uns den Staffelstab in die Hand gegeben quasi.
Haben wir uns die Klinke in die Hand gegeben, ja.
Ja, ich war ja nie weg.
Du warst nie weg, alter West-Berliner hier.
Bin nie rausgekommen.
Nie rausgekommen. Na, wenn man in Berlin ist, dann ist die Strategie ja auch, dass alle nach Berlin kommen und man eigentlich gar nicht weg muss.
Ja.
Funktioniert teilweise.
Interessantes Stichwort, können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn tatsächlich haben mir viele Freunde und KollegInnen damals gesagt, bist du verrückt, aus Berlin zurückzugehen? Und da kann ich vielleicht nachher auch noch ein bisschen was erzählen, was jetzt eigentlich die Motivation war in dieses ja doch im Vergleich kleinere Nürnberg und auch an diese im Vergleich kleinere Hochschule zu gehen.
Ja, es ist natürlich, wenn man in Deutschland unterwegs ist, jede Stadt kleiner als Berlin. Das ist ja auch so ein bisschen das Gemeine. Ich wohne zwar hier, aber ich arbeite in Köln und habe auch schon in Hildesheim, in Weimar gearbeitet. Und ich muss sagen, ich halte es auch immer sehr, sehr gut außerhalb Berlins aus. Und ich bin ja auch kein Berliner. Ich bin ja nicht hier geboren, nicht hier aufgewachsen. Von daher, von meiner Seite aus gibt es da keinen Rechtfertigungsdruck, weshalb du aus Berlin rausgegangen bist.
Ich sag dazu einfach nicht. Ich halte mich da ganz neutral. So. Ich habe es auch mal für einen Tag oder drei woanders ausgehalten. Aber ich habe ja auch in Köln promoviert, also da haben wir ja auch das wieder stimmt. eine Verbindung.
Warst du an der Uni, warst du nicht,
ich war
nicht an der Hochschule?
Ich habe an der Universität zu Köln promoviert.
Ja.
Und bin ja dann 5 Jahre
bei
lang
nach Frank Henschel, ja?
Ja, bin fünf Jahre lang gependelt nach Köln. Und ich war jetzt im Sommer in Nürnberg.
Ich war.
Aber nur aus touristischen, privaten Zwecken.
Ah. Ich war letztes Jahr in Nürnberg. Wann hattet ihr die Konferenz, Martin?
Das ist ziemlich genau ein Jahr her, dieses Gründungssymposium der ICTMD Study Group, Multispecies Sound and Movement Studies. Da waren wir am schönen Wördersee in Nürnberg, wo das Hauptgebäude der Hochschule für Musik Nürnberg ist. Ich spreche jetzt mit euch gerade aus dem neuen zweiten Standort unserer Hochschule, mitten in der Altstadt, in der Nähe vom sogenannten Weißen Turm in Nürnberg, wo wir tatsächlich, aber vielleicht ist es jetzt gerade noch zu früh für einen Werbeblock im Verlauf dieses Podcasts, wo wir tatsächlich nächste Woche gleich 2 Konferenzen aus dem Bereich Human-Animal Studies durchführen werden. Wenn eure Hörerinnen und Hörer das hören, dann sind die wahrscheinlich gerade vorbei, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben.
Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es ja vielleicht noch einen Nachbericht, vielleicht eine Publikation oder so irgendwas, was dann noch hinterherkommt. Das können wir dann ja in Zukunft auch bei uns mal über Social Media dann posten, wenn das rauskommt.
Kann man das dann noch verlinken, wenn es schon vorbei ist?
Wir können das auch verlinken, na klar. Da wird es ja irgendwas, eine Ankündigung geben, eine Tagungswebsite oder was Vergleichbares. Ja, du hast es jetzt schon gedroppt, Martin. Ihr habt diese Study Group gegründet letztes Jahr in Nürnberg. Ich war bei der Konferenz auch da, war total beeindruckt, wie viele internationale Forschende auch vor Ort waren und beobachte das so ein bisschen aus so einer Außenperspektive, muss ich sagen, weil das nicht meine Expertise ist. Aber ich beobachte das sehr interessiert, was ihr in der Study Group, was ihr in Nürnberg macht. Vielleicht kannst du eines der beiden Sachen mal rausnehmen, entweder die Hochschule und deinen Lehrstuhl oder die Study Group, mit dem wir starten, und dann können wir mal gucken, dass wir das als Kickoff nutzen, um uns diesem Thema Human-Animal Studies anzunähern.
Ja, dann fange ich doch gerne gerade mal mit der Hochschule und meinem Lehrstuhl an. Die Hochschule für Musik Nürnberg ist ja nach wie vor die jüngste deutsche staatliche Musikhochschule, 2008 erst neu gegründet, allerdings aus diversen sehr traditionsreichen Vorgängerinstitutionen hervorgegangen, aber 2008 ging es dann als staatliche Musikhochschule los. Und wenn ich da jetzt mal aus Musikwissenschaftsperspektive draufschaue und versuche, so neutral wie möglich draufzuschauen, dann hätte es aus meiner Sicht ja 2 Entwicklungsmodelle für die Musikwissenschaften am Haus gegeben. Entweder man startet eine verzweifelte Aufholjagd, um all die etablierten Bereiche abzudecken, die es an anderen Musikhochschulen gibt, oder man orientiert sich bewusst in relativ wenig Beforschte und dadurch wahrscheinlich auch per se mit einem hohen Innovationspotenzial versehene Felder. Also wenn man jetzt so eine Zentrum-Rand-Perspektive einnehmen will, sozusagen eher an den Rändern des Fachs. Man traut sich auch Interdisziplinarität zu fördern, und den letzteren Weg hat eben diese Hochschule für Musik Nürnberg gewählt und hat dann tatsächlich als erste Professur in den Musikwissenschaften meinen Lehrstuhl mit dieser Schwerpunktdenomination Human-Animal Studies besetzt. Und ich kann ja noch ergänzend sagen, und da können wir gerne nachher auch vielleicht noch ein bisschen inhaltlich drüber reden, weil das für mich schon auch ganz wichtige Bezugspunkte meiner Arbeit sind. Es kam dann im Rahmen des sogenannten Bayerischen KI-Wettbewerbs eine KI-Professur dazu. Das ist die Professur für künstliche Kreativität und musikalische Interaktion. Und jetzt seit Kurzem freuen wir uns sehr, im Rahmen der sogenannten Bayerischen Spitzenprofessuren auch eine dritte Musikwissenschaftskollegin am Hause zu haben, keine geringere als Susanne Rode-Breimann, die ja in der musikbezogenen Genderforschung wirklich hervorragend ausgewiesen ist. Und da zeichnet sich, glaube ich, schon ab, dass wir eben in unseren Forschungsschwerpunkten versuchen, sage ich mal, so auszugreifen. Ne? Sei es in meinem Fall in die Human-Animal Studies oder sei es eben zur Artificial Intelligence und zu den Gender Studies.
Cool, damit versucht ihr so ein bisschen so vielleicht dieses heilige Triumvirat von historischer Musikwissenschaft, Systematik, vielleicht dann noch irgendwie Ethnologie dazu so ein bisschen aufzubrechen, finde ich super. Gerade auch für ein Fach wie Musikwissenschaft, was glaube ich, weil es ja immer nah dran ist an Musik und damit auch an aktuellen Prozessen, weil die Musik sich permanent verändert, ja, finde ich, irgendwie auch angehalten ist, immer zu schauen, was passiert denn aktuell, was sind aktuelle Perspektiven auf Musik und Klang und Sound. Und das ist sehr spannend, was ihr dort aufgebaut habt in den letzten Jahren. Nun zu deinem Lehrstuhl ganz explizit. Was habe ich mir als Laie unter Human-Animal Studies vorzustellen?
Die Human-Animal Studies sind ein interdisziplinär geprägtes Forschungsfeld. Eine verbreitete Definition ist, der Gegenstand der Human-Animal Studies sind die Human-Animal Relations, also die Mensch-Tier-Beziehungen. Und dahinter steckt die Idee, dass man eigentlich die alte Kategorisierung, in der Kultur was spezifisch und exklusiv Menschliches sei und sich die Naturwissenschaften, vor allem die Biologie, den Tieren zu widmen habe, aufbricht, zugunsten der Frage, wie funktioniert eigentlich unsere Koexistenz mit anderen Tieren? Das, jetzt bin ich in den typischen Jargon der Human-Animal Studies verfallen. Ja. Da merkt ihr schon, die denken sehr graduell. Die versuchen auch sozusagen diese Dichotomie Mensch-Tier als kategorialer Unterschied zu hinterfragen. Also wie funktionieren eigentlich unsere Beziehungen mit anderen Spezies, anderen Tieren? Wie sind die vielleicht auch kulturell geprägt? Gibt es sozusagen historisch gesehen eine Koevolution mit bestimmten anderen Spezies? Und da sind, glaube ich, so zwei, drei Grundgedanken sehr leitend. Ein Grundgedanke ist der, dass wir in unserer Gegenwart Mensch-Tier-Beziehungen eigentlich nie so ganz kühl objektivierend analytisch betrachten können, sondern da immer, zumindest implizit, eine ethische Komponente mitschwingt. Und das andere ist, dass es uns gut tut, Tiere nicht länger als Sachen, als Objekte, als Reizreaktionsmaschinen zu betrachten, sondern mal davon auszugehen, dass die vielleicht Subjekte ihres eigenen Lebens sind. Und die Human-Animal Studies, wie der Human-Animal Studies-Forscher Ken Shapiro gesagt hat, versuchen eigentlich, er sagt, glaube ich, auf Englisch, valuing animals as themselves, also Tiere als sie selbst wertzuschätzen. Ja, und das ist natürlich jetzt auch für einen spezifisch musikwissenschaftlichen Zugang zu Tieren ganz wichtig. Also ich versuche, das, was ich an Tierlauten, Tiermelodien, Tierklängen höre, sehe, finde, analysiere, eben nicht sozusagen immer nur durch die rein anthropozentrische Brille zu betrachten und zu sagen, naja, das ist jetzt irgendwie halt nur ein Zitat oder das Tier ist ein Symbol oder eine Klangmetapher, sondern ich versuche sozusagen hinter diese Oberfläche zu schauen und zu fragen, was steckt denn da sozusagen, sei es jetzt historisch oder systematisch, als in Anführungszeichen echtes Tier dahinter und macht es Sinn, bei Musik eben auch Tiere als Individuen, als Kollektive mit zu berücksichtigen.
Ja, jetzt hast du meine Frage, die ich mir gerade hier notiert habe, während du geredet hast, schon beantwortet. Aber ich kann sie ja trotzdem so als Suggestivfrage nochmal stellen. ich habe mir nämlich hier aufgeschrieben, das ist ja quasi dann ein sehr breites Feld und ich wollte fragen, aus welchen Blickwinkeln du das betrachtest. Jetzt hast du schon gesagt, historisch, systematisch, jetzt ist mir noch psychologisch eingefallen, soziologisch. Also man hat ja da wirklich ganz, ganz, also du kannst dir im Grunde genommen fast jede Methode, disziplinärische Methode darauf anwenden, das zu betrachten. Ne? Wir können uns jetzt darüber unterhalten, wann sind zum ersten Mal Tierstimmen in Musik mit eingeflossen. Ich habe da ein paar Beispiele vorbereitet. Dann kann man sich natürlich fragen, das haben wir uns ja auch schon gefragt von der Instrumentenlehre her, welches Instrument möchte ein Tierlaut imitieren? Und dann gibt es natürlich die Komponente auch, wie wirkt Musik auf Tiere? Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Ebenen. Ja. Und ihr versucht, die mehr oder weniger allumfassend abzudecken oder fächert sich das dann sozusagen konkret nochmal auf in bestimmte Schwerpunkte?
Vielen Dank für die Frage. Du hast, finde ich, sowohl einen großen Reiz als auch wirklich eine zentrale Herausforderung dieses Felds beschrieben. Es ist sehr multimethodisch. Es ist quasi auch nicht an eine bestimmte Subdisziplin der Musikwissenschaften gebunden. Und das ist einerseits ein ungeheurer Reichtum an Forschungsmöglichkeiten, Forschungsdesiderata, der sich daraus ergibt. Und andererseits halt eine große Herausforderung an uns individuelle Forschende in dem Bereich. Also um mich vielleicht noch mal disziplinär ein bisschen zu verorten. Ich komme ja eigentlich ganz stark aus der Musiktheorie und aus der historischen Musikwissenschaft. Also auch meine Dissertation ist eben eine historische mit einem starken musikanalytischen Anteil gewesen. Und ich beobachte an mir selbst, dass seit ich mich immer tiefer in die Human-Animal Studies reingearbeitet habe, und das ist ein Prozess, der bei mir 2005 losging und der natürlich seit 2017, seit ich das hauptberuflich mache, nochmal extrem an Fahrt aufgenommen hat. Ich beobachte mir selbst, dass das mich sozusagen auf eine Reise geführt hat, die, glaube ich, noch nicht zu Ende ist, wo ich Bereiche, die du, Daniel, gerade angesprochen hast, also eben zum Beispiel ein systematischer Zugang, und ich bin ja von Haus aus gar nicht Systematiker, ein ethnomusikologischer, ich bin von Haus aus gar nicht Ethnomusikologe, wo die mir ganz nahe kommen und wo ich gleichzeitig mich auch immer stärker hinterfrage, ist das klassische Methodenrepertoire, das man jetzt aus einer historischen Musikwissenschaft, auch aus einer Musikanalyse mitbringt, ist das sozusagen gerade immer das passende Tool, das passende Werkzeug, um sich diesen Fragestellungen zu nähern? Und also das ist bereichernd und faszinierend, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, ich muss aufpassen, dass ich mich sozusagen nicht in Interdisziplinarität auflöse. Denn die Human-Animal Studies, um das kurz zu kontextualisieren, die haben sich seit den 1970er Jahren entwickelt und sie haben sich in ihrem ersten großen Entwicklungsschub in den 1990ern, frühen 2000er Jahren in ganz vielen Kultur- und geisteswissenschaftlichen Fächern ausgebreitet, haben dort Fuß gefasst. Aber in den Musikwissenschaften ist lange im Vergleich weniger passiert als jetzt zum Beispiel in den Literaturwissenschaften, in der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte und in anderen benachbarten Fächern. Und dadurch sind wir, und ich würde sagen nach wie vor, obwohl sich da in den letzten Jahren wirklich sehr viel dynamisch entwickelt, nach meiner Wahrnehmung, aber wir sind nach wie vor in den Musikwissenschaften in einer Situation, wo man sagen muss, wir haben vielleicht die allergrößte Materialfülle. Daniel, du hast ja gerade schon tolle Beispiele angesprochen. Also quasi, wenn man mal aufmerksam die Augen öffnet und die Ohren spitzt, dann sind auf einmal überall Tiere in der Musik. Ja. Und wir haben aber im Vergleich zu anderen Kultur- und Geisteswissenschaften eigentlich noch relativ wenig Forschung, die da wirklich passiert ist. Ne? Und also von daher, ich würde mir nie anmaßen zu sagen, jetzt fange ich selber an, zum Beispiel musiksoziologisch mit Tiermusik umzugehen. Aber ich wäre froh und dankbar, würde mich wahnsinnig freuen, wenn aus der Soziologie in den Human-Animal Studies, die es auch gibt, wenn da sozusagen auch mal explizite Musikzugänge entstehen würden.
Du hast dabei natürlich jetzt einen Bereich auch angesprochen, den unser werter Kollege Steffen Just in einem Artikel mal abgehandelt hat. Die Studyisierung hat er das, glaube ich, genannt, von Musikforschung. Und sein Paradigma hinsichtlich der Durchsetzung von sogenannten Studies ist quasi eben auch, dass er beobachtet, dass viele Disziplinen, die dann sich Studies nennen, sowas wie Popular Music Studies, Human Animal Studies, einen starken Gegenstandsbezug haben und gleichzeitig aber methodisch sehr weit offen sind und oftmals auch interdisziplinäre Ansätze mit einbeziehen, was, glaube ich, auch etwas ist, was vielfach gefordert wird in aktuellen Forschungskontexten. Und ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen konkreter noch werden. Ich selbst, wenn ich so überlege, was sind denn Überschneidungspunkte Mensch und Tier? Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen berichten. Meine Frau ist Ökologin und hat einen Schwerpunkt in der Erforschung von Fledermäusen. Und da spielt einfach die Analyse von Audioaufnahmen im sehr hohen Frequenzbereich eine wichtige Rolle. Und das war tatsächlich so, wir haben sonst arbeitsmäßig nicht viele Überschneidungen, aber wenn es um die Analyse dieser Rufaufnahmen von Fledermäusen ging, dann konnte ich ganz viel dazu beitragen, weil ich natürlich aus meiner Perspektive heraus ein Verständnis davon hatte, was Frequenzen überhaupt bedeuten. Weil das ja, habe ich im Studium gelernt, ist für mich mein Bread and Butter. Und sie musste sich da erstmal reinfuchsen in so Frequenzanalysen und so weiter. Oder in Weimar, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, da haben wir uns vor dem Hintergrund von immateriellem Kulturerbe beispielsweise mit dem Finkengesang und Finkengesangswettbewerben im Harz befasst. Mein damaliger Chef Thiago de Oliveira Pinto forscht sehr ausgiebig dazu. Richtig, das wären jetzt so zwei konkrete Beispiele, die mir einfallen. Aber vielleicht magst du berichten, was ist ein konkretes Beispiel, zu dem du geforscht hast, womit du dich befasst hast?
Ja, dann würde ich mal deine Steilvorlage annehmen, denn ich glaube, einer der drei Hauptschwerpunkte meiner Forschung in den letzten Jahren bewegt sich tatsächlich so an der Grenze zu dem, was man so Biomusicology, Biomusikologie nennen kann. Also du hast gerade geschildert, wie deine Frau mit so bioakustisch mit diesen Fledermausrufen, Gesängen, Vokalisationen umgeht und wie du dann da musikanalytischen Zugang findest. Mir ist bei der intensiven Lektüre von empirischer Forschung zur Musik für Tiere. Und da gibt es unglaublich viel aus der Biologie, aus der Psychologie, aus der Medizin, aus allen möglichen lebenswissenschaftlichen Fächern. Und es wird immer mehr. Ja? Also da gibt es wirklich wörtlich Hunderte, ich glaube Tausende von Veröffentlichungen inzwischen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wahnsinn. Und mir ist bei der Rezeption dieser empirischen Studien, obwohl ich ja selbst eben kein Empiriker bin, immer wieder aufgefallen, wenn da jemand aus der Musikwissenschaft dabei gewesen wäre, dann hätte vielleicht dieses Experiment und hätte diese Auswertung noch mehr Sinn gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ich, und das ist also für mich wirklich auch ein ganz neues interdisziplinäres Erlebnis gewesen in der letzten Zeit, tatsächlich mich mal nicht nur mit anderen Musikforschenden, sondern auch mit BiologInnen zusammengetan habe, um wirklich eine kritische und systematische Review solcher empirischen Forschung zu schreiben. Und zu meiner eigenen Überraschung ist das in eine Publikation gemündet in Animal Behavior. Ich glaube, man kann sagen, das renommierteste wissenschaftliche Journal zur biologischen Verhaltensforschung. Der Artikel Playing Music to Animals ist übrigens Open Access, also die HörerInnen können da gerne einfach mal reinschauen.
Verlinken wir auf jeden Fall bei uns unterm Podcast auf musikgespräch.de.
Ja, super, vielen Dank. Und da versuchen wir wirklich mal diese beiden Perspektiven, also die biologische und vor allem bioakustische und die musikwissenschaftliche zueinander zu bringen, damit, man redet immer von Win-Win, aber damit wirklich sozusagen da mal eine synergetische Konstellation entsteht, wenn diese empirische Forschung weitergeht. Weil das ist offenbar eine Frage, die viele Menschen und eben nicht nur Musikexpertinnen sehr bewegt. Wenn uns Menschen Musiken so sehr gefallen, gefallen sie dann auch Tieren? Gefallen sie den Tieren, mit denen wir als Companion Animals, als Kumpantiere zusammenleben, Hunde, Katzen, Pferde? Gefallen sie Tieren, die wir ökonomisch nutzen und ich würde sagen ausbeuten? Also kann man Musik irgendwie benutzen, um Tieren eine angereicherte Umgebung, ein Enrichment zu geben? Oder gefallen sie auch Tieren, die da draußen leben, ohne uns und die wir vielleicht in ihrer eigenen natürlichen Umgebung mit unserer Musik konfrontieren? Ja, und das ist offenbar eine Forschungsfrage, die seit Orpheus Zeiten im Raum steht und die man aber nur sinnvoll bearbeiten kann, wenn da Musik und Biologie-Expertise wirklich direkt zueinander kommen.
Ja, und jetzt hast du diese Fragen schon gestellt. Ich habe das Paper gerade im Hintergrund auch schon mal aufgerufen hier auf meinem Handy und überfliege das so ein bisschen. Die Fragen wirken jetzt fast suggestiv auf mich. Ich hätte jetzt so frei aus dem Bauch heraus gesagt, zu allen Fragen ja, und dann wäre das Thema durch. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Was habt ihr euch da dann angeschaut oder was für Einflüsse hat es, wenn wir Tieren Musik vorspielen? Und zwar anderen Tieren als Menschen. Du hast vorhin ja schon auf das Kontinuum Mensch-Tier hingewiesen.
Ja. Warum ist die Frage dann auf den zweiten Blick doch nicht so einfach? Zum Beispiel, weil fast immer Auch wenn manche dieser Studien das zu negieren scheinen, aber fast immer ja eine Beziehung zwischen den beteiligten Menschen und den anderen Tieren besteht. Also ein ganz berühmtes Beispiel sind solche Studien, die zu beweisen versuchen, dass Kühe mehr Milch geben, wenn man ihnen Musik von Wolfgang Amadé Mozart vorspielt.
Es ist immer Mozart, ne? Egal, wenn es
immer Mozart,
Mozart geht immer.
Ja. Allein was KV 448 für eine zentrale Rolle in vielen dieser Untersuchungen führt, das war dann am Ende so ein kleiner Running Joke in unserem AutorInnen-Team. Da muss man sich zum Beispiel immer fragen, wird da wirklich sozusagen das Musikerleben der jeweiligen Tiere, zum Beispiel der Kühe, abgebildet oder eigentlich die Interaktion zwischen den Menschen und den Tieren? Und erstaunlicherweise gibt es tatsächlich nicht wenig veröffentlichte Studien, in denen zwar andere Parameter sehr genau, auch quantifiziert beschrieben werden, aber man einfach nicht weiß, welche Musik wurde da gespielt, in welcher Lautstärke, live oder als Aufnahme. Also Dinge, die uns als Musikforschenden sozusagen elementar wichtig sind, und die auch hörpsychologisch und also aus verschiedensten Perspektiven eine große Rolle spielen, bleiben dann vielleicht undokumentiert oder scheinen zumindest unwichtig genommen worden zu sein.
Als alter Marxist würde ich sagen, es ist ein Mozart-Merchandising gewesen dann. So, das so ein Name-Dropping einfach an die Mozart-Gesellschaft oder irgendwie derjenige, der Verlag hat einfach gesagt, komm, ey, lass mal Mozart nehmen. Ja. Lass mal Mozart 448 nehmen.
Und als Musikethnologe würde ich mich natürlich fragen, ist das nicht total eurozentrisch gedacht, immer den Mozart zu nehmen? Ja, funktioniert das auch bei Kühen außerhalb Europas?
Was denn mit Beethoven zum Beispiel oder wenn man ihn Dvořák vorspielt?
Dieser Eurozentrismus, das ist ein total wichtiger Punkt. Also das ist mir auch ein total wichtiger Punkt, ne? weil diese Frage, ist Musik eigentlich was exklusiv Menschliches oder ist das etwas, was andere Tiere auch betrifft, ja ganz anders gestellt wird, wenn man sie, sage ich mal, über diesen Eurozentrismus oder zumindest über diese westliche Musikkultur hinaus weitet, wie in der vorhin erwähnten ICTMD Study Group, und dadurch auch einen erweiterten Musikbegriff zugrunde legt, oder ob Musik emphatisch dann eben wieder W.A. Mozart oder Beethoven sein müssen, damit es auch als Musik zählt. Ne? Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist Teil meiner eigenen Reise als Musikforscher, dass ich eigentlich ja ganz stark aus so einem westlichen Repertoire und eigentlich auch, würde ich selbstkritisch sagen, aus einem gewissen Kanondenken herkomme und inzwischen feststelle, dass erweiterte Musikbegriffe, auch der Musicking-Begriff nach Small, also dass es ja sozusagen AkteurInnen in ganz unterschiedlichen Rollen gibt, die alle irgendwie zu dieser Musik als sozialen Praxis beitragen, eigentlich für Tiermusiken und für Mensch-Tier-Musik, also bis hin zur sogenannten Interspecies-Music, dem gemeinsamen Musizieren von Menschen und Tieren, dass das eigentlich viel besser passen würde.
Für die, die das Musicking-Konzept, was du gerade angesprochen hast, nicht kennen, das stammt vom Musikforscher Christopher Small und er geht quasi davon aus, eigentlich ist es, also mittlerweile glaube ich auch so etabliert, dass es für mich ein alter Hut ist gefühlt, dass Musik halt eben nicht nur irgendwie der Klang ist oder das Werk, sondern unterschiedliche Formen musikbezogenen Handelns und das kann sein, dass ich mir im Fernsehen eine Musik-Casting-Show anschaue. Das kann aber auch das Zusammensammeln von Noten für eine Aufführung im weitesten Sinne sein. Alles, was irgendwie im weiteren sozialen Kontext Musik und auf Musik bezogen stattfindet, lässt sich darunter fassen. Und das ist, glaube ich, für die Musikforschung ein wichtiges Konzept, so wie er das beschrieben hat, weil hier einfach die sozialen Beziehungen und die menschlichen Interaktionen und jetzt ja auch die tierischen Interaktionen damit gedacht werden können.
Ja, das ist sehr spannend von Small. Ne? Also alles, was ich mache, ist Musicking in meinem ganzen Leben,
Aber
mache ich gar keine Musik. So, ne?
Also hier Podcast aufzeichnen.
Ja, Podcast, ja, ist auch Musicking. Genau. Musicking. Ja, ja. Martin, du hast ja, also Musik für Tiere ist quasi ein Schwerpunkt, den du jetzt genannt hast.
Das war genau ein Schwerpunkt, aber das Ganze funktioniert natürlich auch in andere Richtungen, ne? Musik von Tieren, Musik mit Tieren.
Genau, bei Musik mit Tieren habe ich mir, ich komme ja auch, habe aufgehorcht über deinen Werdegang und über deinen methodischen Werdegang, weil ich kann das immer sehr gut nachvollziehen, weil ich auch eigentlich historischer Musikwissenschaftler bin und mich dann davon immer so ein bisschen weiter entfernt habe. Ich habe immer gesagt, die spannenden Sachen haben immer die Musikethnologen geschrieben. Die standen immer bei uns im Keller in der Grunewaldstraße an der FU. Und da habe ich halt sehr viel lehrreiche Methoden an die Hand bekommen, komme aber immer von der historischen Warte. Und um da jetzt den historischen Kontext mal so ganz konkret zu nennen, zu droppen, ich habe mich gefragt, was war die erste Musik, wo ein Original-Tierlaut zu hören war? Und ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, 1924, Pini di Roma, Respighi, oder bin ich da weit, weit daneben?
Das hängt ein bisschen davon ab, was du als Original-Tierlaut gelten lässt. Man könnte die Pini di Roma wenn man sagt, Originaltierlaut heißt Klangaufzeichnung.
Ja, die Nachtigall war nicht im Konzertsaal, sondern auf Platte.
So, dann würden die gelten. Wenn man es medienwissenschaftlich sagt, dann kann man natürlich wieder sagen, naja, ist das jetzt der originale Tierlaut? Weil es ist ja eine Aufnahme und es gibt sehr interessante Forschung, dass das vielleicht gar keine Nachtigall war auf dieser Platte. Also da gibt es sozusagen gleich mehrere Schichten, so ein bisschen wie die Puppe in der Puppe. Wir könnten uns natürlich auch fragen, haben nicht ganz viele Live-Aufführungssituationen vorangegangener Jahrhunderte, die zum Beispiel im Freien stattgefunden haben, den umgebenden Vogelgesang ganz selbstverständlich mitgedacht und einbezogen. Nur da ist die Quellenlage eben nicht so eindeutig, wie das jetzt im Fall der Pini di Roma ist. Da schlagen wir die Partitur auf und sehen, aha, er hat das Grammophon, er gibt sogar die Nummer dieser Schallplatte an, auf der dieser Nachtigallengesang oder angebliche Nachtigallengesang zu hören ist. Und das ist auf jeden Fall medien- und musikgeschichtlich ein unheimlich wichtiger Moment, diese Komposition. Da hast du auf jeden Fall recht.
Eine sehr tolle Antwort, mehr kann ich ganz ehrlich sagen. So viele Ebenen aufgemacht. Wir können jetzt wahrscheinlich ein Seminar halten über Pini di Roma und ich sehe, dass du da total im Thema bist und können uns über da sehr viele spannende Sachen unterhalten. Vor allen Dingen dieser Ansatz mit, natürlich gibt es so viele Aufnahmen, wo im Hintergrund halt Tiere zu hören sind, auch aus der Ethnologie etc., die wahrscheinlich weit vorher liegen. Also sehr, sehr, sehr spannend.
Ja. Ich muss auch noch an dem Bereich, wo du gerade sagst, ne, geht es um darum, dass der Tierlaut aufgenommen auf einem Tonträger irgendwie sein muss? Oder gibt es andere Konzepte, Tiere mit einzubringen? Ich muss gerade automatisch, da kommt wieder bei mir der Musikethnologe durch, an Stephen Feld denken, der die Kaluli beforscht hat, deren Musik sich an Vogelgesängen orientiert. Der Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, ne? Menschen orientieren sich musikalisch an Tieren. Später von Christian Kaden ist dann die Forschung von Stephen Feld aufgegriffen worden. Wir haben ja also einen kleinen Bildungsauftrag auch immer bei uns und wollen ja mit unserem Podcast auch die Welt ein bisschen besser machen. Noch eine Frage an dich. Und die Fragen sind nicht im Vorwege mit Martin abgesprochen. Deswegen bin ich gespannt, was er jetzt genau antwortet. Wenn ich jetzt Haustiere zu Hause habe, oder du hast sie vorhin als Companion Animals bezeichnet, wie kann ich denen denn musikalisch etwas Gutes tun? Wir hatten über die Kühe gesprochen, deren Milch, was sagt man, Milchausschuss?
Ihre Produktion.
Ich bin ja Tierrechtler, ne? Ich habe diesen ökonomischen Jargon nicht drauf.
Ne? Du weißt, was ich meine, ne? Also deren Milchproduktion maximiert werden soll durch Musik oder so. Das ist sicherlich irgendwie ein Bereich, der eine gewisse Relevanz eben auch hat, gerade für den Bereich der Milchproduktion. Aber vielleicht, du hast gesagt, vorhin als Marxist gedacht, als Marxist gesprochen, weg von der kapitalistischen Maximierungslogik hin zu einer Form des Wellbeings für unsere Companion Animals. Wie kann ich denen musikalisch was Gutes tun? Oder ist das Quatsch?
Ich würde nicht sagen, dass es Quatsch ist. Ich würde nur sagen, dass man wirklich erstmal unheimlich viel sich Gedanken machen muss. Ihr habt vorhin dieses Stichwort Eurozentrismus gesagt. Und jetzt sage ich mal ein Stichwort, das für mich sehr wichtig ist, Anthropozentrismus. Also wenn wir anthropozentrisch denken, ja, was uns gefällt, das könnte doch auch anderen Spezies gefallen, dann tappen wir unter Umständen in so eine naive Anthropomorphisierungsfalle. Ja? Also wenn wir dann aber überlegen, welche Lautstärke-Wahrnehmung hat zum Beispiel die Katze, mit der ich in meinem Haushalt zusammenlebe, oder der Hund, der als Kumpantier mit meiner Familie und mir zusammenlebt? Ja. Welche Lautstärke-Wahrnehmung haben die? Vielleicht sollte für die Musik ein bisschen leiser sein, als wie ich das gut finde. Welche Frequenzbereiche hören die? Es gibt diese Anekdote, die witzig ist, aber irgendwie auch sehr vielsagend, dass angeblich der hochfrequente Ton am Ende des Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Album von den Beatles draufgepackt worden ist, um Hunde zu ärgern. Ne? Also da ist ein Ton, ich habe das mal mit einer
Ultraschallbereiche
im Seminar, ja, für manche, ne? Der ist so dort, wo ein jüngeres oder gut funktionierendes Gehör auch ein menschliches den noch wahrnimmt. Ich habe mal in der Seminargruppe diesen Schluss vorgespielt und die Hälfte der Gruppe ist zusammengezuckt und die andere Hälfte saß unbewegt da. Ne? Also das ist für
bei
uns so.
Bei wie viel Hertz liegt der? 15 Kilohertz oder sowas?
14, 15 Kilohertz, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist das in a day in a life, das letzte Lied?
Oder? Das letzte ist A Day in a Life, aber da ist eine Hunde, also ich weiß, dass eine Hundeflöte irgendwo drauf sein soll, aber ich weiß nicht, bei welchem Song. Und ich bin ja großer Beatles.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal gehört habe, dann verklingt dieses endlose Echo, was da George Martin
vom Piano
gestoppelt hat im Studio. Und dann, wenn Stille ist, dann kommt ganz kurz dieser, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, ich dachte immer elektronisch erzeugte, sehr hohe Ton.
Ja.
Dieses Bonmot oder diese Anekdote, man will damit Hunde ärgern, das ist, glaube ich, nur zur Hälfte witzig, weil das ist ja wirklich so, wenn wir jetzt Tieren unsere Musik vorspielen, dann könnte es sein, dass da so hohe Frequenzen drin sind, ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine super, 44, 48, 96 Kilohertz Aufnahme hab und wir nehmen das gar nicht wahr und für die ist es aber klar wahrnehmbar und umgekehrt nehmen wir vielleicht Lautäußerungen nicht wahr, weil wir sie einfach nicht hören können. Mhm. Also ich nenne euch mal ein kleines, aber finde ich vielsagendes Beispiel. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, was für Töne Mäuse produzieren, dann denkt ihr wahrscheinlich an einfache Pieplaute, das ist das, was die in unserem Hörbereich machen. Wenn man die so um 50.000 Hertz mitschneidet und das dann technisch so runterpitcht, dass es für uns hörbar wird, dann klingt es zum Verwechseln wie Vogelgesang und sehr komplex.
Ja.
Also viele andere Tiere leben in Soundscapes, in Hörwelten, die uns ohne technische Hilfe gar nicht zugänglich sind oder zumindest nur im Ansatz zugänglich sind. Ne? Und deswegen zum Beispiel haben ja einige Forscher in den letzten Jahren mit dem experimentiert, was sie Species-Specific Music nennen, also wenn man jetzt Frequenzverläufe und Bereiche aufgreift, die den Lautäußerungen zum Beispiel von bestimmten Affenarten oder auch mit Katzen ist das versucht worden, von Katzen entsprechen, dann reagieren die Tiere, denen man das vorspielt, vielleicht positiver, als wenn man einfach die normale menschliche Musik verwendet. Ganz spannend wird es natürlich bei diesem, was ich vorhin kurz erwähnt habe, was man Interspecies Music nennt. Also wenn sozusagen beide Seiten zum Beispiel miteinander improvisieren. Ne? Also was kommt da sozusagen jeweils sender-empfängermäßig an? Und gibt es da auf beiden Seiten sozusagen ein ähnliches ästhetisches Erleben in dieser gemeinsamen Musiziersituation?
Hattest du Haustiere, Sien?
Ich hatte ein Kaninchen früher und ich bin mit Katzen aufgewachsen und mein Bruder hatte ein Aquarium längere Zeit. Also ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich habe aber in Berlin keine Tiere bei mir in der Wohnung, weil ich finde, dass eine kleine Wohnung nicht dazu geeignet ist, hier mit Tieren gut zusammenzuleben. Und auch die Umgebung hier draußen. Also ja, ich könnte mit einem Hund oder mit einer Katze rausgehen, aber ich finde es nicht ideal. Also ich finde, wenn man sich überlegt, ein Tier irgendwie zu holen, dann sollte man sich auch Gedanken darüber machen, was für eine Lebensqualität kann ich dem Tier irgendwie auch bieten. Und das finde ich hier in Berlin, Moabit, zumindest da, wo ich wohne und auch auf die, also ne, das Leben, was ich lebe als Wissenschaftler, der irgendwie auch viel unterwegs ist und so, finde ich das nicht ideal.
Ich wurde ja breitgeschlagen von der Familie, ne?
Ihr habt jetzt ein Tier zu Hause?
Ja.
Was für eins?
Eine Schildkröte.
Ihr habt eine Schildkröte? Oh, ich habe mit Schildkröten in meiner alten WG mal zusammengelebt. Die sind über den Winter in den Kühlschrank gekommen.
Meine liebe Tochter hat wollte immer ein Haustier haben und ich hatte dann irgendwann mal vor Jahren, als wir im Aquarium waren, zu ihr gesagt, so im Lamengen-Nebensatz, ja, eine Schildkröte können wir haben, weil ich halt so denselben Ansatz verfolge wie du in der Wohnung und das hat die sich halt gemerkt und das hat sie gesagt, alles klar, Papa, das hast du jetzt gesagt und die hat da 3 Jahre lang drauf rumgeritten und jetzt lebt Ginny bei uns und Ginny und wir sind ein Team.
Cool. Und kommt die jetzt auch in den Kühlschrank über den Winter?
Nee, die ist, die macht nur Winterruhe, die macht keinen, die, genau. Okay. Aber zu den Tieren, ganz kurz, Martin, oder möchtest du was zu meiner Schildkröte sagen?
Nee, ich wollte noch zu Sin sagen, das, was du gerade über dieses sozusagen Lebensumfeld, die Lebensqualität von Tieren gesagt hast, das kannst du sozusagen übertragen auf diese Frage, und welche Musik tut dann so einem Tier gut oder auch nicht, ne? So wie du dir tierethisch verantwortungsvoll Gedanken machst, ist das sinnvoll, dass ich einen Hund habe, wenn da irgendwie kein Park in der Nähe ist und keine Wiese und kein Wald und nix. Genauso kann man ja sagen, ist das sinnvoll, dass ich jetzt irgendwie mit hoher Lautstärke irgendwie meine Lieblingsmusik spiele oder dass ich mir mal Gedanken mache, was könnte dem Hund gefallen, ne? Also im Grunde muss man es nur auf die Audioebene rübernehmen und dann hat man schon die Antwort auf diese Frage.
Genau, und dann muss man auch einen Kompromiss finden. Wir hatten ja in der Tat einen Nymphensittich, der bei uns ja im Wohnzimmer gelebt hat, in diesem großen Wohnzimmer, und einen Hund. Und
aber da kannte ich dich noch nicht. Ich kenne dich nicht, also mit Vogel schon, aber nicht mit Sittich.
Caruso, mit besten Namen Caruso. Und da musste man natürlich einen Kompromiss finden. Also der Nymphensittich hat sich natürlich über Krach wahnsinnig gefreut und hat mitgemacht und hat sich laut kakelend auch sehr da klar und deutlich seine positive Stimmung ausgedrückt. Und der Hund hat sich verzogen, so, weil dem war das zu laut.
Ja, glaube ich.
So.
Ja,
glaube ich. Und es gibt ja so Liebesgesten der Nymphensittich, ne, wenn sie die Arme ausbreiten und so. Also die können ja Zuneigung zeigen durch Gesten. Und der hat sich wirklich, wirklich in der Tat fast schon bei uns bedankt, wenn es lauter war. Also das hat ihn wirklich sehr gefreut, wenn halt viele Stimmen, Gewirr, Lautstärke, dann das hat ihn sehr animiert. Und wie gesagt, und der Hund hat sich dann in seine Höhle verzogen, hat gesagt, kommt, ihr habt da alle einen Dingerlerwaffel.
Ja,
so.
Ja, wie schön.
Kam dann aber wieder raus. Ich habe noch eine Frage, wo wir gerade von Hunden reden. Oder keine Frage. Aber es geht so ein bisschen auch in die Richtung, wir haben jetzt geredet von Musik für Tiere, wir haben darüber geredet, wie Tiere, also sowohl für Tiere wie Wellbeing, wie man forscht. Und mein lieber Vater hat mir eine ganz tolle Geschichte erzählt, da geht es jetzt eher so um dieses Psychologische andersherum.
Ja.
Mein Vater hat ja zeitlang in Amerika gelebt, weißt du ja, oder seine Kindheit in Amerika verbracht.
Ja.
Und ich habe die noch zu Hause. Seine Lieblingsplatte als Kind in Amerika war von Patti Page, How Much Is That Doggy in the Window? Und zwar lief diese Platte und auf dieser Platte bellt ein Hund. So.
Ja.
Und das haben sozusagen, also das hat ihn emotional, also er redet immer noch davon, also wenn du ihn fragst, was war seine Lieblingsplatte, dann sagt er, das war diese Platte von Patti Page, How Much Is That Doggy in the Window? Wegen des Hundes. So,
ja.
Also, und das hat ihn sozusagen emotionalisiert und daran kann er sich bis heute dran erinnern. Also, kannst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen?
Ja, gerne. Mir fällt da spontan diese Biophilie-These ein, die der Soziobiologe und vor allem Ameisenforscher Edward O. Wilson mal aufgebracht hat. Wilson meint mit dieser These, dass uns als menschlicher Spezies so eine ganz tiefe Zuneigung, also ne, Philie, Liebe eigentlich, zu anderen biologischen Organismen und zur Natur angeboren ist. Und dass es uns deswegen sozusagen erstmal von Grund auf positiv affiziert, vor allem in einem frühen individuellen Entwicklungsstadium, eben als Kind, auch als sehr kleines Kind, wenn wir mit anderen Spezies, wenn wir mit Tieren, auch wenn wir mit Pflanzen umgehen. Ja? Und Wilsons These, vereinfacht gesagt, war, Ich glaube, in den 1970ern hat er die erstmals formuliert, aber die hat jetzt in unserer Zeit ökologischer Krise vielleicht wieder eine bestürzende Aktualität. Wilsons Theorie war, dass durch die Sozialisation in diese sozusagen menschlich humanzentrische Lebensweise, wir eigentlich diese Biophilie verlieren oder die zumindest ein Stück weit verschüttet wird. Und das finde ich eigentlich gerade aus heutiger Perspektive in einer Zeit des rapiden Biodiversitätsverlusts und ich meine, wir wissen das alle, Klimawandel, also diese ganzen negativen Begleiterscheinungen des Anthropozäns, die so eigentlich über unseren Köpfen zusammenschlagen, in dieser Zeit kann man da nochmal drüber nachdenken, dass eigentlich wir sozusagen mit so einem Urvertrauen zu anderen lebenden Organismen in die Welt kommen und dass es uns schadet, also als wirklich auch als menschliche Spezies schadet, wenn wir das sozusagen einfach verschwinden lassen und dann irgendwann sozusagen nur noch Menschen und menschliche Artefakte um uns wahrnehmen.
Ja. Wir haben jetzt eine ganze Menge gesprochen über unterschiedlichste Aspekte und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Beispiele fallen mir ein, desto spannender finde ich es. Ich muss auch an irgendwie dann Bezeichnungen von Bands oder MusikerInnen absolut, denken. Ich muss an Howlin' Wolf denken, ja. oder Steppenwolf oder so,
ja.
die im Namen Tiere tragen. Ich glaube, wir kratzen da gerade noch an einer Oberfläche, unter der sich noch ganz, ganz viel verbirgt, für das wir jetzt hier gar nicht so die Zeit haben. Ich möchte ganz gerne noch, bevor wir gleich kurz vielleicht ein bisschen auf Literatur schauen, dich einmal fragen, Martin, aus deiner eigenen Erfahrung und deiner Perspektive heraus, was für Perspektiven siehst du auch noch für die Zukunft dieses Forschungsfeldes Musik und Human-Animal Studies?
Also, wir haben ja am Anfang hier über die Hochschule für Musik Nürnberg gesprochen. Ich sehe, dass wir hier versuchen, institutionell auch was für dieses Feld zu tun. Ich habe das Glück, in einem Team, also auch mit wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die sich in diesem Bereich Human Animal Studies situieren, zusammenarbeiten zu dürfen. Und es ist uns auch gelungen, einen Masterstudiengang interdisziplinäre Musikforschung oder ich sag besser Interdisciplinary Music Research, das ist ein englischsprachiger Masterstudiengang, zu etablieren. Der läuft jetzt seit 2 Jahren und in dem kann man wählen zwischen einem Schwerpunktprofil künstliche Intelligenz und eben den Human Animal Studies. Das heißt, wir versuchen wirklich hier auch ein bisschen nachhaltig diese Forschung zu mehr als menschlicher Musik oder nicht nur menschlicher Musik zu institutionalisieren. Und ich sehe schon die Perspektive, dass es immer selbstverständlicher wird, dass wir sozusagen nicht mehr diese beruflichen Scheuklappen anziehen und sagen, naja, Musik ist per se was Menschliches, Punkt, sondern zuhören, auch im Sinne sozusagen dieser eben erwähnten, dieser Biophilie oder dieser, du hast vorhin Steven Feld aufgerufen, dieses akusmatischen Interesses eben an Klängen, die sozusagen auch von außen und von anderen Spezies auf uns zukommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass sich das so fortsetzen lässt. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt auf Konferenzen fahre, mich in Fachgesellschaften bewege, vorhin haben wir diese Study Group Gründung im ICTMD angesprochen, dass sich da gerade auf so einer, sage ich mal, institutionenübergreifenden Ebene viel tut und dass es hoffentlich immer selbstverständlicher wird, dass die Human Animal Studies ihren Platz in der musikbezogenen Forschung finden.
Ich denke, da ist noch ganz viel zu holen. Ich möchte diesen einen Satz nochmal aufgreifen, den du irgendwann am Anfang gesagt hast. Du meintest, wenn da bei der Studie mal ein Musikwissenschaftler, eine Musikwissenschaftlerin dabei gewesen wäre, und ich bin so in mich zusammengesackt und dachte mir so, wie oft habe ich das in meinem Leben schon gedacht. Also es gibt wirklich, und das Thema die Sichtbarkeit der Musikwissenschaft ist ja auch schon darüber reden wir schon seit 25 Jahren. Also wir hoffen ja, unseren Beitrag dazu zu leisten.
Ich glaube, das tun wir. Und also mit dem Podcast auf jeden Fall tragen wir unseren Beitrag zur Hörbarkeit der Musikwissenschaft bei.
Ja.
Zur Sichtbarkeit könnte man vielleicht noch in ein paar Bücher schauen, weil das geschriebene Wort ist natürlich sichtbarer und bleibt oftmals länger als
absolut.
Das gesprochene Wort.
Wir haben jetzt schon ganz viele ganz, ganz tolle Literaturen so immer so reingedroppt, die auch alle auf der Literaturliste landen. die wir, das ist ja bei uns immer so, wir planen das ja nicht im Vorfeld. Und es ist dann immer ganz spannend, wie sich das im Gespräch entwickelt. Wir haben über Stephen Feld geredet, über Small geredet, alles sowas, dass das dann reinkommt und ein schönes Konglomerat unserer kleinen Folge hier zusammenstellt. Aber ganz konkret nochmal, was gibt es denn, was würdest du empfehlen, was ist sozusagen so der Aufschlag in den Bereich, was sollte man lesen, wo sollte man anknüpfen, wenn man sich mit Human-Animal Studies beschäftigen oder lesen möchte, wenn man was darüber lesen möchte?
Ja, da ich jetzt nicht 2 Stunden am Stück reden darf, versuche ich mal ganz selektiv ein paar Dinge zu droppen.
Ja.
Vielleicht erstmal zum Thema Neuerscheinung und ganz egoistisch. Natürlich kann man zu dem vor wenigen Tagen erschienenen Sammelband Beyond the Human Voice greifen, den Susanne Rode-Breimann und ich gemeinsam in der Reihe Cultural Animal Studies bei Metzler herausgegeben haben. Das wäre ein sehr interdisziplinärer Zugang, der sich vor allem der Frage widmet, wie sich tierliche Stimmen und tierliche Klänge in dystopischen Zusammenhängen aufweisen und untersuchen lassen. Wenn man, das war das Stichwort Neuerscheinung. Jetzt vielleicht mal das Stichwort Einführung. Wenn man eine griffige und gut aufbereitete erste Einführung in dieses interdisziplinäre Feld Human-Animal Studies sucht, dann würde ich sehr empfehlen, Gabriela Kompatscher und MitautorInnen mit ihrem Handbuch Human-Animal Studies, das, glaube ich, gerade in die 2. Auflage gegangen ist. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute und griffige Einführung. Und wenn man mehr so in Nachschlagewerke will, in denen sich dann auch Musikkapitel finden, ist das Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen, das bei Transkript in Bielefeld erschienen ist, ein guter Zugang. Oder auch, wenn es spezifisch kulturwissenschaftlich sein soll, das Handbuch Tiere aus der kulturwissenschaftlichen Reihe bei Metzler, das von Roland Borgartz herausgegeben worden ist. Das wäre jetzt eine Reihe von deutsch- oder zum Teil deutsch-englischsprachigen Erstzugängen. Und ja, ich fürchte, das sprengt ein bisschen unseren zeitlichen Rahmen, wenn wir jetzt sozusagen so die ganze englische Standardliteratur noch nennen wollen. Ich würde einfach mal anbieten, falls von euren HörerInnen da jemand tiefer einsteigen will, gerne einfach meine E-Mail-Adresse auf der Hochschul-Website rausfischen und mich direkt kontaktieren. Und dann kann ich auch gerne lange Literaturlisten zur Verfügung stellen.
Du kannst, wenn du möchtest, uns ja auch noch eine längere Literaturliste schicken und wir verlinken die einfach auf unserer Website. Dann sind sehr die gerne. Sachen zumindest da. Und ihr da draußen, die ihr diese Podcast-Folge hört, geht dann einfach auf musikgespräch.de und findet diese Folge. Da gibt es dann über diese Literaturhinweise, die wir gerade besprochen haben, auch noch eine weiterführende Literaturliste. Hatten wir in der Form, glaube ich, auch noch nicht. Finde ich aber super, weil das natürlich auch nochmal zeigt, wir befinden uns hier ja auch in einem Kontext der Intermedialität zwischen, wir hören einen Podcast, wir verlinken aber auch Bücher, also es sind ja teilweise tatsächlich noch gedruckte Bücher, aber auch digital abrufbare Artikel. Eine Playlist werden wir wieder haben, ja. Eine Spotify-Playlist, wo ihr ein bisschen reinhören könnt. Haben wir da noch einen Wunschtitel, Martin, den wir unterbringen sollen?
Naja, ihr habt ja vorhin schon die Pini di Roma genannt und das finde ich eigentlich eine super Idee. Ne? Das ist ja bei den Pini del Gianicolo, dass da die Nachtigall reinkommt. Das wäre doch jetzt vielleicht eine wunderbare Hörübung, ein Hörerlebnis hier für die Podcast-Zuhörerinnen. Mal zu hören, höre ich da eigentlich die Nachtigall oder höre ich da was sehr Technisches oder was höre ich da eigentlich, ne, wenn ich diese Kombi von Sinfonieorchester und Vogelstimmenaufnahme vorgespielt bekomme?
Vor allen Dingen live, auch ein sehr tolles Erlebnis.
Hast du es live mal gehört?
Ja, ich habe sogar mal selber gespielt.
Ach echt, cool.
Ja. So, also im Laienorchester, aber auch wenn man es hört, ist es sehr spannend. Also das hat natürlich hat ja mehr diesen Off-Music-Charakter, ne?
Ja,
das ist ja leicht,
ja,
ist ähnlich jetzt wie das Posthorn-Solo von Mahler 3 oder so. Also es erscheint dann so. Das ist schon.
Ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, als Kontrapunkt dazu noch David Rothenberg verlinken, der ja auch als Autor, Philosoph und Buchautor unheimlich viel über Tiermusik publiziert hat. Er musiziert live mit verschiedensten Tieren als Klarinettist und Saxophonist, ist ja unter anderem auch auf ECM gefeatured. Und er hat vor ein paar Jahren, und das passt jetzt zu eurem Standort, Nightingales in Berlin veröffentlicht. Aha. Dann könnt ihr mal diese Nachtigallen, die er im Tiergarten und ich glaube auch im Tempelhofer Park aufgenommen und als Duopartner angespielt hat, die könnt ihr dann in Vergleich setzen.
Sehr stark.
Mit Respighis Nachtigall.
Sehr gut.
Das ist doch eine Aufgabe für alle da draußen. Hört euch die Stücke mal an. Gebt uns Rückmeldung bei Social Media, ob ihr die Nachtigallen hört, ob es eurer Meinung nach eine Nachtigall ist. Vielleicht habt ihr auch ein paar OrnithologInnen bei euch im Umfeld, die euch dabei unterstützen können. Martin, wir danken dir ganz, ganz herzlich für diesen tollen, fantastischen Einblick in deine Arbeit und das, was du machst. Ich werde das weiterhin verfolgen und hoffe, wir sehen uns dann bald auch mal in Präsenz wieder. Mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe selbst persönlich viel, viel mitgenommen aus dem heutigen Musikgespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute und ich freue mich dann darauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
Das tue ich auch und danke euch auch sehr, sehr herzlich für diese tolle Möglichkeit, bei euch sein zu dürfen und auch für dieses inspirierende Gespräch. War jetzt für mich selber irgendwie nochmal ganz viel neue Gedanken und Anregungen.
Ja, vielen Dank. Grüße gehen nach Nürnberg.
Ganz genau. Und an alle da draußen, die uns hören. Ja. Hört weiter Musikgespräch, folgt uns bei Social Media. Geht zu Konzerten, das ist mein neuer Aufruf jetzt, das geht zu Live-Musikkonzerten.
Guckt, ob hier die Rummer irgendwo gespielt wird.
Ja. Seid nett zu Tieren und zueinander und dann hören wir uns im nächsten Musikgespräch. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.